Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in dieser Predigt uns heute unter einen Abschnitt aus dem Epheserbrief stellen. Wir machen weiter in unserer Serie. Heute ist der Abschnitt ein bisschen länger, die Verse 1 bis 13 des dritten Kapitels. Und ich lese uns das Wort des lebendigen Gottes. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen lassen hat, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind, in Christus durch das Evangelium. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Jahr 1979, also genau vor 40 Jahren, schrieb der englische Schriftsteller Douglas Adam den Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Das Buch war ein ziemlicher Erfolg. Es wurde zum Beispiel seitdem mehrfach verfilmt. Und in dem Buch geht es unter anderem darum, die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Sinn des Universums und dem Sinn des ganzen Restes zu finden. Adam behauptet in diesem Buch, die Antwort auf diese Frage, die sei bereits berechnet worden und sie laute 42. Die Zahl 42 ist also die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und des Universums. Jetzt müsse nur noch die Frage dazu gefunden werden. Und viele Menschen haben sich seitdem gefragt, wie der Autor Douglas Adam ausgerechnet auf die Zahl 42 kam. Ja, sie haben sich gefragt, vielleicht ist das irgendein Code für irgendwas. Aber der Autor erklärte Jahre später, die Antwort ist ganz einfach. Es war ein Scherz. Ich saß an meinem Schreibtisch, schrieb meinen Roman, starrte in den Garten hinaus und dachte, 42 passt. Ich tippte es hin, das ist alles. Ihr lacht jetzt, aber es hat einen ernsten Hintergrund. Denn mit der Zahl 42 als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest macht Douglas Adam sich im Grunde lustig über die Suche des Menschen nach einem tieferen Sinn im Leben. Er sagt, es gibt keinen tieferen Sinn unseres Daseins, genauso wenig wie es einen tieferen Sinn hinter der Zahl 42 in meinem Roman gibt. Und damit zeigt Douglas Adam ein Denken, was in unserer Kultur weit verbreitet ist. Es gibt keinen allgemeingültigen Sinn unseres Lebens oder keinen allgemeingültigen Sinn unserer Weltgeschichte. Ja, wenn du magst, kannst du dir einen Sinn für dich selber bauen. Aber dabei ist es völlig egal, ob dieser Sinn deines Lebens deine Karriere ist oder Sport oder deine Familie oder eben die Zahl 42. Am Ende stirbst du eh und dann bist du tot. Und dann war's das. Man kann sich so wie Adam über Menschen lustig machen, die den Sinn des Lebens suchen. Aber die Tatsache, dass sich jeder Mensch im Grunde die Frage stellt, was ist der Sinn meines Lebens Und wenn er ihn nicht außerhalb von sich selbst findet, sich dann selbst irgendwie einen baut, das zeigt doch, dass wir zutiefst in unserem Innern wissen, es gibt diesen Sinn des Lebens. Aber wo liegt er? Was ist dieser Sinn des Lebens? Versetzen wir uns ungefähr in das Jahr 60 nach Christus, in die Stadt Ephesus. Ephesus ist damals eine der größten und pulsierendsten Metropolen des Römischen Reiches. Und stell dir vor, du bist Teil der kleinen Gemeinde von Ephesus, an die dieser Brief hier geht. Und vor einigen Jahren hast du diesen Paulus predigen gehört, der von Jesus Christus gesprochen hat. Und davon, dass dieser Jesus der Sinn unseres Daseins ist. Und du warst hin und weg. Du hast dir gedacht, ich habe so lange den Sinn des Lebens gesucht und jetzt habe ich ihn gefunden. Aber seitdem sind einige Jahre vergangen. Und alte Freunde von früher, die haben sich von dir abgewandt. Also mit so einem Spinner wollen wir nichts zu tun haben, haben sie gesagt. Und dein Geschäft läuft auch nicht mehr so wie früher, weil du schon merkst, dass Leute so einen Bogen um dich machen. Und dann hast du gerade erfahren, dass euer Gemeindegründer und langjähriger Pastor Paulus in Rom in einem Gefängnis sitzt. Und plötzlich fängt es an dir zu nagen und dir kommen Fragen. Was glaube ich eigentlich wirklich über den Sinn des Lebens? Ja, ich bete ja im Grunde einen jüdischen Wanderprediger an, der von sich behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Ein Wanderprediger, den diese Behauptung, Gottes Sohn zu sein, an ein Kreuz brachte. Ja, damals die abartigste Hinrichtungsmethode, die man sich vorstellen konnte. Und dann behaupteten seine Jünger, er sei leiblich auferstanden und mit diesem Körper dann auch noch in den Himmel aufgefahren. Das glaube ich also. Das soll Gottes Sohn sein. Das soll der Sinn des Lebens sein. Vielleicht geht es dir heute manchmal in stillen Momenten, 2000 Jahre später, auch so. Ist diese Botschaft, ist dieser Glaube wirklich das, woran ich mein ganzes Leben orientieren sollte? Hier in den Versen 1 bis 13 des dritten Kapitels des Epheserbriefes beantwortet Paulus diese Frage. Er gibt die Antwort und er gibt sie direkt aus dem Gefängnis. Und er sagt, ja, dieser Jesus und das, was er getan hat, das ist der Sinn des Lebens, den ich euch gepredigt habe. Das ist das, worum sich die gesamte Weltgeschichte dreht. Und diesen Sinn des Lebens, von dem Paulus hier spricht, den nennt er in unseren Versen das Geheimnis. Ja, er verwendet das Wort einmal in Vers 3, dann in Vers 4 und dann in Vers 9. Ich lese mal Vers 4. Er schreibt, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Das Geheimnis, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart, oder wir könnten auch sagen, aufgedeckt worden ist. Das war es, was Jesus getan hat. Das ist ein großes Geheimnis. Für Jahrhunderte war es unbekannt, aber jetzt, sagt Paulus, ist dieses Geheimnis, ist der Sinn des Lebens aufgedeckt worden. Und so ist mein Thema für heute das aufgedeckte Geheimnis. Und wir wollen heute drei Fragen beantworten in dieser Predigt. Erstens, was ist dieses Geheimnis? Zweitens, wie wird das Geheimnis aufgedeckt? Und drittens, wozu wird das Geheimnis aufgedeckt? Thema, das aufgedeckte Geheimnis. Was ist das aufgedeckte Geheimnis? Wie wird das Geheimnis aufgedeckt? Und wozu wird das Geheimnis aufgedeckt? Fangen wir an mit der ersten Frage. Was ist eigentlich das aufgedeckte Geheimnis? Was ist dieses Geheimnis, von dem Paulus hier spricht? Und die Antwort darauf finden wir im zentralen Vers unseres Abschnitts, Vers 6. Er schreibt dort, das Geheimnis ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind, in Christus durch das Evangelium. Bleiben wir erstmal eine Weile bei diesem Vers. Paulus spricht von einem Geheimnis. Ein Geheimnis, das heute keins mehr ist, weil es ja aufgedeckt worden ist. Aber für Jahrhunderte war es eins. Ja, seit der Zeit von Abraham bis zur Zeit von Jesus, also grob gesagt die gesamte Zeit des Alten Testaments, war die Situation folgende. Die gesamte Menschheit lebte in Rebellion gegen Gott. Und Gott in seiner Gnade erbarmte sich über die Menschen, obwohl sie gegen ihn rebellierten. Aber bei all der Gnade Gottes gab es für diese Gnade zwei Einschränkungen, will ich es mal nennen. Die erste Einschränkung war, Sündenvergebung war in dieser gesamten Zeit des Alten Testaments sehr schwierig und nur symbolisch. Gott verlangte von seinem Volk, dass sie wieder und wieder Opfer bringen mussten, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber im Grunde konnten diese ganzen Tausende von Opfertieren, die dargebracht wurden, die konnten keine einzige Sünde wirklich wegnehmen. Und das wussten auch die Menschen im Alten Testament, die Opfer darbrachten. Problem Nummer eins, Opfertiere konnten nicht wirklich Vergebung schaffen. Und Problem Nummer zwei oder Einschränkung Nummer zwei, es gab Gnade nur für ein einziges Volk auf der gesamten Erde. Das Volk Israel. Alle anderen Völker wurden Heiden genannt und sie waren allesamt weit weg von Gott. Es gab so ein ganz paar wenige Ausnahmen, die von außen an in Gottes Volk reinkamen. Wir haben von Ruth gehört, im Buch Ruth, in der Reihe, in der wir zurzeit sind. Oder auch Rahab, die Hure, die in Jericho lebte. Aber für die meisten Heiden blieb die Mauer unüberwindbar. Sie konnten nicht zu Gott kommen. Es sind diese beiden Mauern, von denen wir schon gehört haben. Einerseits die Mauer zwischen Gott und uns Menschen. Und dann die Mauer zwischen uns und uns. Die Mauer zwischen denen, die zum Volk Gottes gehörten im Alten Bund und denen nicht dazu gehörten. Und diese beiden Mauern, die standen eben für Jahrhunderte. Der Alte Bund konnte diese beiden Mauern nicht niederreißen. Aber gleichzeitig sahen die Propheten durch Gottes Gnade bereits im Alten Testament, dass eines Tages eine Zeit kommen wird, wo es diese Mauer nicht mehr gibt, wo es einerseits wirkliche Sündenvergebung gibt, um wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben, und wo andererseits Menschen aus allen Völkern der ganzen Welt zum Volk Gottes dazugehören können. Also eine Zeit, wo es die Mauern zwischen uns und uns nicht mehr gibt. Zum Beispiel lesen wir in Jesaja 53, Vers 5. Er, gemeint ist Jesus, 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Was Jesaja hier sieht, ist eine Zeit, wo es ein Opfer gibt, wo sich jemand selber opfern wird, um die Mauer zwischen uns und Gott einzureißen. Mauer 1 sozusagen würde eines Tages weg sein, das sahen die Propheten. Oder wir lesen in Psalm 87, Vers 3. Herrliche Dinge sagt man von dir, du Stadt Gottes. Was sind diese herrlichen Dinge? Der Psalmist schreibt weiter, ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen, auch die Philister und Tyrer samt den Kuschitern. Menschen aus allen Völkern, sagt der Psalmist hier, nicht nur aus dem Volk Israel, werden eines Tages zur Stadt Gottes, zum Volk Gottes gehören. Oder um im Bild der Mauern zu bleiben, Mauer 2 würde eines Tages weg sein. Ja, die Menschen wussten also schon zur Zeit des Alten Testaments, beide Mauern würden eines Tages verschwinden. Aber was sie nicht wussten, wie würde das geschehen? Wie würde Gott diese beiden Mauern einreißen? Und diese Frage, genau diese Frage, das war das Geheimnis. Und lange tappten die Menschen im Dunkeln. Und viele hundert Jahre später kam dann Jesus Christus, Gottes Sohn, in diese Welt. Und er ging für uns ans Kreuz. Und dort am Kreuz hat er beide Mauern eingerissen, ein für alle Mal. Erstens die Mauer zwischen uns und Gott, indem er das letztendliche, endgültige Opfer für unsere Sünde wurde und uns mit Gott versöhnte. Und zweitens hat er die Mauer zwischen Juden und Heiden, die Mauer zwischen uns und uns niedergerissen, indem er, wie es in Vers 6 heißt, die Heiden zu Miterben und zu mit zum Leib Gehörige und zu Mitteilhabern seiner Verheißung gemacht hat. Dreimal mit Und dieses mit bezieht sich auf das Verhältnis zwischen den Juden, also dem alten Volk Gottes, und den Heiden, die jetzt dazu kamen. Im alten Bund waren es nur die Juden, die Erben waren. Nur die Juden, die zum Leib des Volkes Gottes gehörten, die Verheißungen hatten. Aber jetzt sind wir Heiden mit dabei, gleichberechtigt. Wir sind volle Mitglieder von Gottes Volk. Was ist jetzt also das aufgedeckte Geheimnis, von dem Paulus hier spricht? Antwort: Das Geheimnis ist, Gott hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus erstens Juden und Heiden mit Gott versöhnt und zweitens beide Gruppen gleichberechtigt miteinander in die Gemeinde gestellt. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Was ist dieses aufgedeckte Geheimnis? Gott hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus einerseits Juden und Heiden mit Gott versöhnt, Mauer 1 ist weg, und gleichzeitig Juden und Heiden gleichberechtigt miteinander in die Gemeinde gestellt, Mauer 2 ist weg. Und dieses Geheimnis, das ist eben nicht nur eine Botschaft unter vielen, das, was eben so ein paar Christen irgendwie schön und ganz wichtig finden, sondern es ist das Zentrum und der Sinn der Weltgeschichte. Diesen Plan durchzuziehen und uns bekannt zu machen, das ist es, wodurch alles andere in dieser Welt überhaupt erst Bedeutung bekommt. Weil wir dieses Geheimnis kennen als Christen, brauchen wir nicht mehr verzweifelt nach einem Sinn zu suchen. Wir brauchen auch nicht die Suche einfach aufzugeben und sarkastisch irgendeine zufällige Zahl zum Sinn des Lebens zu erklären. Sondern dieses Geheimnis gibt unserem Leben Sinn. Paulus schreibt hier, dass es dieses Geheimnis schon immer gibt. Ja, wir lesen, dass dieses Geheimnis von Ewigkeit her bei Gott verborgen war. Vers 9. Es ist nicht so, dass Gott irgendwann ankam und gesagt hat, jetzt könnte ich mal Jesus schicken, jetzt könnte ich mal mein Geheimnis aufdecken und den Leuten bekannt machen, sondern von Ewigkeit her hat er das geplant. Und dann vor 2000 Jahren hat er dieses Geheimnis bekannt gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus und später durch seinen Heiligen Geist. Und dieses Geheimnis versichert uns gleichzeitig, dass wir eines Tages im Himmel ankommen werden als Miterben seiner Verheißung, um für immer bei ihm zu leben. Es beginnt irgendwann weit zurück in der Ewigkeit und es endet in der Ewigkeit. Und zwischendrin steht das Kreuz, an dem Jesus für uns starb. Das ist der Sinn und das Zentrum der Weltgeschichte. Und als Christen kennen wir dieses Geheimnis jetzt. Es ist aufgedeckt worden. Oder um es mit einem Fremdwort zu sagen, es ist uns offenbart worden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt und der Frage, wie wird das Geheimnis denn aufgedeckt? Gott hat uns dieses Geheimnis in zwei Etappen aufgedeckt. Zwei Schritten. Von der ersten Etappe lesen wir in den Versen 1 bis 3. Ich lese nochmal ab Vers 1. Schreibt Paulus, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Jesu Christi, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Gott hat also Paulus das Geheimnis offenbart, aufgedeckt, aber nicht nur Paulus, sondern auch einigen anderen Männern, den Aposteln und Propheten. In Vers 5 schreibt er, das Geheimnis, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Diese Männer, Apostel und Propheten, die sind uns schon am Ende von Kapitel 2 begegnet, in der letzten Predigt. Dazu zählten die Jünger Jesu und noch einige andere Männer, die ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde die Grundlage für die Gemeinde gelegt haben. Und die Frage ist, wann hat Jesus diesen Männern das Geheimnis verraten, aufgedeckt? Einmal dadurch, dass diese Männer mit Jesus unterwegs waren. Jesus hat ihnen persönlich erklärt, wer er ist und wozu er gekommen ist. Kurz, er hat ihnen das Geheimnis selbst erklärt. Und später, als Jesus dann wieder in den Himmel aufgefahren war, da hat er es ihnen durch seinen Geist immer mehr aufgedeckt. Ja, der Epheserbrief zum Beispiel ist selbst ein Teil dieser Offenbarung, dieser Aufdeckung. Der Heilige Geist hat den Epheserbrief inspiriert und so Paulus das Geheimnis ein Stück weit mehr aufgedeckt. Erste Etappe, wie das Geheimnis aufgedeckt wurde, Gott offenbart das Geheimnis durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist, den Aposteln und Propheten. Erster Schritt. Zweite Etappe. Die Apostel und Propheten gaben es dann weiter an weitere Menschen. Verse 8 und 9. Schreibt Paulus: Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Paulus und die anderen Propheten und Apostel hatten den Auftrag, das Geheimnis weiterzugeben. Einerseits dadurch, dass sie es verkündigten, aber dann auch ganz besonders dadurch, dass sie es aufschrieben. Ja, und dieses aufgeschriebene Geheimnis, das ist das, was wir heute das Neue Testament nennen. Was war das für ein Auftrag? Ja, zuerst könnte man ja denken, wow, ein geheimer Kreis auserwählter Männer, die von Gott das Geheimnis mit auf den Weg bekommen haben, da wäre ich gern dabei gewesen. So mit Jesus damals durch die Gegend ziehen, von ihm persönlich gelehrt zu werden, so ein Geheimnis, was sonst keiner weiß. Das wäre nicht schlecht gewesen, oder? Aber wenn man das restliche Leben der Apostel und Propheten anschaut, dann gibt es eigentlich nichts, worauf man heute neidisch sein könnte. Fast alle von ihnen wurden dafür hingerichtet, dass sie überall herumliefen und das Geheimnis weitersagten. Ohne Rücksicht auf Verluste gingen sie hinein in den fast sicheren Tod. Auch Paulus, der das hier aufgeschrieben hat, bezahlte es mit dem Leben, dass er durch die Gegend zog und diese Botschaft verkündigte. Da will man dann nicht mehr unbedingt mit ihm tauschen. Aber für Paulus gibt es keine Alternative. Er bezeichnet es hier in diesen Versen übrigens immer wieder als Gnade, diese Botschaft verkündigen zu dürfen. In Vers 2 sagt er, das ist der Auftrag, die Haushalterschaft, nennt er es, der Gnade Gottes, das zu verkündigen. In Vers 7 sagt er, dass er Diener dieser Botschaft geworden ist, gemäß der Gnade Gottes. Und in Vers 8 sagt er, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden. Ja, mir geht es oft so, dass ich, wenn ich Gnade bei Paulus lese, dann liest man fast drüber, weil das so oft vorkommt. Aber es ist niemals zufällig da. Und gerade hier lässt es einen fragen, Paulus, sag mal, ist alles klar bei dir? Ja, da bekommst du den Auftrag von Gott, dieses Geheimnis vor allem den Heiden zu predigen, mit der Aussicht dabei draufzugehen, dabei zu sterben. Und du nennst es Gnade, du nennst es ein Geschenk? Bist du übergeschnappt? Schon ganz am Anfang, als Paulus noch Saulus hieß und gerade bekehrt worden war, da ließ Gott ihm sagen, ich werde dir zeigen, wie viel du leiden musst, um meines Namens willen. Paulus war nicht übergeschnappt. Aber Paulus hatte zutiefst begriffen, dass das nicht irgendeine Wahrheit war, nicht irgendeine Botschaft unter vielen, sondern dass es der Sinn unseres Daseins ist. Dass es jetzt nicht mehr für das Volk Israel reserviert war, sondern jetzt für alle Völker auf der ganzen Welt da ist. Und das kann er gar nicht für sich behalten. Und was ich jetzt sage, ist sehr herausfordernd. Diese Botschaft, dieses Geheimnis, dieses Evangelium, das war Paulus und den anderen Aposteln und Propheten wichtiger als ihr eigenes Leben. Wie wichtig ist diese Botschaft dir kennst das Evangelium. Du kennst den Sinn des Lebens. Du kennst die Antwort auf die großen Fragen des Lebens. Und es sind so viele Menschen da draußen in unserem Land, die kennen die Antwort nicht. Und deswegen rede davon. Sag ihnen das Geheimnis weiter. Es ist jetzt aufgedeckt. Und du kennst es. Dieses Geheimnis ist es wert. Paulus nennt es hier den unausforschlichen Reichtum des Christus. Ja, und es ist ja so, dass wir diesen Schatz, diesen unausforschlichen Reichtum des Christus hier auf der Erde schon kennen. Aber es ist so, dass wir so ein ganz bisschen so an der Oberfläche kratzen und so ein ganz bisschen davon sehen. Aber wenn wir dann einmal bei Christus sein werden, dann werden wir in aller Ewigkeit diesen Schatz besser und besser kennenlernen und mehr genießen lernen. Ja, es ist so reich und herrlich, dass es dafür wert ist, sein eigenes Leben aufzugeben. Sowohl Jesus als auch die Apostel und Propheten haben für diesen Schatz ihr eigenes Leben riskiert. Und Jesus und viele der Apostel und Propheten haben es auch verloren. Aber das war es ihnen wert. Und deswegen verdanken wir Jesus und den Aposteln alles. Ohne sie wäre das Geheimnis immer noch ein Geheimnis. Und wir würden bei der Frage nach dem Sinn des Lebens auch 42 oder irgendwas Sinnloses antworten. Am 20. August im Jahr 1940 hielt der britische Premierminister Winston Churchill eine Rede vor dem Parlament in England, die weltbekannt wurde. Sie ist als die Battle of Britain Speech in die Geschichte eingegangen. Und die Situation war, dass die deutsche Luftwaffe gerade England massiv angriff und Churchill in Reden versuchte, sein Volk zum Durchhalten zu bewegen. Und Churchill wollte mit dieser Rede nicht nur sein Volk zum Durchhalten bewegen, sondern auch die Verdienste der englischen Soldaten herausstellen, die unermüdlich die Insel verteidigten. Und um das zu unterstreichen, plante er für die Rede folgenden Satz. Das ist der bekannteste Satz dieser Rede. Er wollte sagen, niemals in der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel verdankt. Später in der Rede sagte er aber nicht, niemals in der Geschichte, sondern er sagte nur, niemals in der Geschichte menschlicher Konflikte haben so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel verdankt. Warum hat Churchill das geändert? Auf der Autofahrt zum Parlament, wo er diese Rede halten wollte, da hat er diese Rede geübt. Laut. Und als er bei diesem Satz ankam, niemals in der Geschichte, da unterbrach ihn sein Fahrer. Und er sagte, bei allem Respekt, Herr Churchill, was ist denn mit Jesus und den Aposteln? So viel wir unseren Soldaten gerade im Krieg auch verdanken, verdanken wir nicht Jesus und den Aposteln viel mehr? Und daraufhin änderte Churchill seine Rede. Es stimmt nämlich, was der Fahrer sagte. Niemals in der Weltgeschichte verdankten so viele Menschen, nämlich alle Christen auf der ganzen Welt, so wenigen Menschen, nämlich Jesus und seinen Aposteln, so viel, nämlich das Geheimnis, die Botschaft des Lebens zu kennen. Aber wozu? Wozu kennen wir diese Botschaft? Und darum soll es jetzt im dritten und letzten Punkt gehen. Drittens, wozu wird das Geheimnis aufgedeckt? Oder ich frage anders. Welches Ziel verfolgte Gott damit, dass er den Aposteln und dadurch dann auch uns das Geheimnis bekannt gemacht hat? Und Paulus zeigt uns in den Versen 10 bis 13 drei Ziele, warum das Geheimnis jetzt bekannt ist. Und wenn ich euch so fragen würde, warum hat Jesus uns das Geheimnis bekannt gemacht? Dieses Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus und seiner Gemeinde. Dann würdet ihr vermutlich sagen, naja, damit wir das Evangelium kennen und dann daran glauben und dann gerettet werden. Und ihr hättet absolut recht, wenn ihr das sagt. Das wäre vollkommen richtig. Und trotzdem ist das erst das zweite Ziel, was Paulus nennt. im ersten Ziel geht es überhaupt nicht um uns. Paulus schreibt in Vers 10, wir haben das Geheimnis erfahren, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das erste Ziel, was Gott mit diesem Geheimnis, mit dem Aufdecken des Geheimnisses verfolgt, ist es, den Mächten der unsichtbaren Welt die Weisheit Gottes zu verkündigen. Und was sind diese Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen? Die Antwort ist ziemlich einfach, es sind Engel. Theologen streiten sich nun darüber, ob Paulus hier die guten Engel meint oder die bösen, die Dämonen, oder ob er beide meint. Und ich denke, es gibt hier überhaupt keinen Grund, irgendeine Gruppe auszuschließen. Und stellt euch jetzt mal vor, Gott hätte eine Audienz und die Engel dürften vor ihn treten und ihm eine Frage stellen. Und da sagt ein Engel zu Gott, Gott, wir wissen alle, du bist unglaublich weise. Du bist sogar die personifizierte Weisheit. Aber mich würde interessieren, wie weise bist du eigentlich? Wie groß ist deine Weisheit eigentlich? Das würde Gott machen. Würde er ihm zeigen, wie wunderbar er das Auge des Adlers gemacht hat? Ja, Adler können immerhin aus 1000 Metern eine Maus sehen. Oder würde er ihnen vielleicht das Ohr einer Fledermaus zeigen? Eine Fledermaus ist ja bekanntlich dazu in der Lage, sich nur durch Geräusche und dann das Echo in dunklen Räumen zu orientieren. Würde er ihnen vielleicht die Größe des Universums oder die Schönheit der Alpen oder den Geschmack von gutem Essen zeigen? Ja, all das ist möglich. All das sind Zeugnisse von Gottes unglaublicher Weisheit. Aber das einzige Mal, dass wir lesen, was Gott den Engeln zeigt, um ihnen seine Weisheit zu zeigen, das sehen wir hier in Vers 10. Und es ist die Gemeinde. Durch die Gemeinde zeigt Gott den Engeln, wie weise er ist. Und für mich ist dieser Gedanke immer wieder unvorstellbar. Gott nimmt die Gemeinde, um den Engeln seine Weisheit zu zeigen. Die Gemeinde aus so vielen unterschiedlichen Menschen, die immer wieder bemüht sind, aber auch immer wieder daran scheitern, sich gegenseitig zu lieben. Die Gemeinde, die verfolgt wird und ausgelacht wird und lächerlich gemacht wird von der Welt. Die Gemeinde, die gespalten ist in so viele Verbände, Denominationen und Kirchen. Aber diese Gemeinde, die Gott so sehr liebte, dass er seinen eigenen Sohn für sie in den Tod gab. Und diese Gemeinde, zum Beispiel die Berg hier, die nimmt Gott und stellt sie vor die Engel hin und sagt, ihr wollt wissen, wie weise ich bin? Dann schaut euch die Gemeinde an. In sich selbst ist sie voller Sünde und voll von Dingen, die sie alles andere als perfekt dastehen lässt. Aber gereinigt durch das Blut Jesu Christi ist sie rein und ist sie weiß und ist sie wunderschön. Sie ist die schönste Braut der Welt, die sich ihr Bräutigam nicht erobert hat durch nette Liebesbriefe oder durch Blumen oder durch was auch immer, sondern dadurch, dass er sein eigenes Leben für sie in den Tod gegeben hat. Und jetzt steht so ein Engel da. Einer von den Guten. Er hat nie gegen Gott rebelliert. Und er hat immer sofort das gemacht, was Gott befohlen hat. Und er sieht jetzt an der Gemeinde Gottes die Weisheit Gottes. Und er nickt. Er kann das verstehen. Aber nicht vollkommen. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, dass die Engel das mit dem Evangelium und unserer Errettung ganz gerne verstehen würden. Ja, so ein Engel kann sich das alles angucken, was Gott gemacht hat. Und er kann die unglaubliche Weisheit Gottes darin sehen, er kann Gott dafür preisen. Aber so ein Engel kann niemals singen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Denn er kennt Gnade nur vom Zugucken, nicht aus Erfahrung. Das erste Ziel mit dem Aufdecken des Geheimnisses, was Gott hat, Das ist es, den Engeln seine Weisheit zu verkündigen. Es geht mal wieder, wie so oft im Epheserbrief, schon in den ersten drei Kapiteln, nicht in erster Linie um dich, sondern in erster Linie geht es um etwas viel Größeres, nämlich um die Ehre und den Lob Gottes. Aber es geht auch um dich. Vers 12. In dem, gemeint ist Christus, in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Ja, während die Engel durch das aufgedeckte Geheimnis Gottes Weisheit verstehen lernen, dürfen wir durch das aufgedeckte Geheimnis jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Das Wort, das Paulus hier in Vers 12 verwendet, ist Zugang. Und Paulus hat hier wahrscheinlich wieder dieses Bild der beiden Mauern vor Augen. Und zwar jetzt vor allem die Mauer zwischen uns und Gott. Sie ist nicht mehr da. Er sagt, wegen dem aufgedeckten Geheimnis dürfen wir jetzt zu Gott kommen, an jedem Ort, zu jeder Zeit, ohne Priester, nur durch das Blut Jesu Christi. Ja, gestern haben wir als Deutsche daran gedacht, dass vor 30 Jahren die Mauer zwischen Deutschen und Deutschen gefallen ist. Ein Grund zum Feiern. Gott, der souveräne König über alles und jeden, hat dieser gefallenen Welt einen wunderschönen Tag geschenkt. Bürger, die früher im Gefängnis in der ehemaligen DDR lebten, die dürfen jetzt durch die ganze Welt reisen und umziehen, wenn sie wollen. Die Mauer ist weg. Aber gerade in den letzten Jahren zeigen Statistiken auch, dass die Mauer zwar in Wirklichkeit weg ist, aber in den Köpfen der Menschen irgendwie immer noch besteht. Ja, viele Ostdeutsche sagen von sich, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse in Deutschland fühlen, nie so richtig angekommen im neuen Deutschland. Bei Gott ist es anders. Er hat durch seinen Sohn nicht nur die Mauer weggeräumt und dann gesagt, ihr Heiden seid jetzt so Bürger zweiter Klasse, sondern er sagt, ihr habt jetzt alle zusammen wirklichen, dauerhaften Zugang zu Gott. Schaut nochmal in Vers 12. Er sagt dort, wir haben für diesen Zugang Freimütigkeit und Zuversicht. Ja, und im Grunde ist es zweimal das gleiche Wort. Ja, es ist nicht so, dass wir so über so Mauerreste, die noch da sind, so mühsam drüber steigen müssen und uns dann auf der anderen Seite, wenn wir angekommen sind, so ängstlich umgucken. Bin ich wirklich gut genug? Hoffentlich schmeißt mich nicht gleich jemand hier raus. Ja. Besser, ich gehe wieder hinter die Mauer zurück. Wir bringen zwar nichts mit, aber durch das Blut Jesu Christi haben wir vollen Zugang zu Gott. Überleg mal, wer der reifste und vorbildlichste Christ ist, den du kennst. Diese Person, die du jetzt gerade in deinem Kopf hast, die hat keinen Millimeter mehr Recht darauf, zu Gott zu kommen als du. Ihr beide seid dort nicht wegen irgendwas in euch, sondern wegen dem Blut des Lammes. Und gemeinsam könnt ihr singen, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Du hast völlig freien Zugang zu Gott. Aber gehst du hin? Die Mauer ist weg. Aber wir leben trotzdem so oft auf der anderen Seite von der Mauer. Ja, es ist tragisch, wie wenig Zeit am Tag wir mit Gebet oder im Gottes Wort verbringen. Wisst ihr, ich habe über Jahre immer wieder gehört, wir müssten doch mehr beten und mehr Bibel lesen. Und ich habe mir in jeder von diesen Predigten immer gedacht, stimmt, ab heute wird alles anders. Und es ist häufig im Sande verlaufen, bis ich mir wirklich feste Zeiten am Tag gesetzt habe, wo ich zu Gott gehe. Und wenn es dir auch so geht und du sagst, eigentlich müsste ich mehr zu Gott kommen, ich habe doch diesen freimütigen Zugang. Eigentlich will ich auch, aber dann ist wieder so viel am Tag und so, dann sage ich dir, setze dir feste Zeiten oder zumindest eine feste Zeit, zu der du an jedem Tag zu Gott kommst und diesen Zugang nutzt, den er dir geschaffen hat. In dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, heißt es, wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet.
Lasst uns als ganze Gemeinde zusammen und jeder Einzelne von uns immer mehr zu einer Gemeinde werden, die oft mutig vor dem Thron unseres Vaters im Himmel erscheint. Wir haben gesagt, es gibt drei Ziele, die Gott hat, warum er uns das Geheimnis oder wozu er uns das Geheimnis aufgedeckt hat. Erstens, die Engel lernen Gottes Weisheit kennen. Zweitens, wir bekommen freimütigen, freien Zugang zu Gott. Das Geheimnis hat noch einen dritten Sinn. Und dieser Sinn ist, wir lernen, dass das Leid, was wir in unserem Leben erfahren, einen Sinn hat. Ja, Leid, das ist ja die Schattenseite unseres Lebens. Es hat völlig unterschiedliche Formen und wir alle sind davon betroffen. Der eine mehr, der andere weniger. Krankheiten, Schmerzen, Streit, Liebeskummer, der Tod eines geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Nachteile, weil man Christ ist, berufliche Misserfolge oder Schwierigkeiten auf der Arbeit, übermäßiger Stress, ungewollte Kinderlosigkeit und so weiter. Und Leid tut weh. Egal übrigens, ob man Christ ist oder nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied. In einer sinnlosen Welt, in einer Welt, die das Geheimnis nicht kennt, ist Leid das Ende der Geschichte. Es ist ultimativ, es ist ohne Hoffnung. Paulus sagte von sich jetzt, das Geheimnis schlechthin zu verkündigen, den Sinn der Weltgeschichte von Gott selbst aufgedeckt bekommen zu haben. Und jetzt saß er dafür im Gefängnis. Und von außen betrachtet sieht es so aus, als wäre dieser Plan grandios gescheitert. Der Verkündiger dieser angeblich alles veränderten Botschaft, der war außer Gefecht gesetzt und litt im Gefängnis. Und wie wir am Anfang gesehen haben, da wird dem einen oder anderen in den Gemeinden vermutlich manchmal der Gedanke gekommen sein, vielleicht kennst du den Gedanken aus eigener Erfahrung, ja, Geheimnis, unausforschlicher Reichtum des Christus, mannigfaltige Weisheit Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite Verfolgung, Gefängnis, Leid. Das passt einfach nicht zusammen. Das widerspricht sich doch. Und gegen dieses Denken schreibt Paulus in Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse oder meiner Leiden um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Ja, stellt euch Paulus in diesem Gefängnis vor, umgeben von Ratten. Es ist kalt, es ist feucht, er sitzt auf dem harten Boden. Die ganzen Schläge, das schlechte Essen, wenn überhaupt Essen. All das, was Paulus erlitten hat, das spricht nicht gegen die Wahrheit des Geheimnisses, sondern sagt er für die Wahrheit des Geheimnisses. Ich, Paulus, sitze hier im Gefängnis, weil ich unter anderem euch das Geheimnis verkündigt habe. Und das ist für euch, ihr Epheser, eine Ehre. Wie kann das sein? Wenn das Geheimnis das Beste überhaupt ist, dann kann das doch gar nicht mit Leid zusammenpassen, oder? Und die Antwort ist, dass Leid zwar für uns Christen in der Erfahrung oft genauso schlimm ist, wie für andere Menschen auch, die Gott nicht kennen. Aber während für andere Menschen dieses Leben alles ist, wissen wir, dass eine Zukunft kommt, in der alles gut wird, in der es kein Leid mehr geben wird. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, gehört Leid zum Leben dazu. Denn wir folgen einem König, der selbst gelitten hat. Und wir glauben einer Botschaft, die uns von Aposteln und Propheten überbracht worden ist, die selbst gelitten haben. Und gerade das Leid, dieses Negative, was die Apostel und übrigens heute im Jahr 2019 viele Christen auf der ganzen Welt erfahren, gerade weil sie an Christus glauben, das hat Gott schon so oft benutzt, um sein Reich erst recht auszubreiten. Leiden ist Gottes Mittel, um uns auf dem Weg der Nachfolge für die Zeit vorzubereiten, wenn es kein Leid mehr geben wird. Und deswegen ging der Reformator Johannes Calvin sogar so weit, dass er sagte, dass Leiden ein Zeichen unserer Erwählung, unserer Errettung ist. Douglas Adam, ihr erinnert euch, der Mann, der auf die Frage nach dem Sinn des Lebens einfach die Zahl 42 in seine Tastatur getippt hat, der wurde nur 49 Jahre alt. Und soviel ich weiß, hat er in seinem ganzen Leben den wahren Sinn des Lebens traurigerweise, das Geheimnis, niemals gefunden. Hätte er es gefunden, dann hätte er vermutlich über seine Antwort 42 nur müde gelächelt. Denn er hätte gewusst, das wahre Geheimnis, das Geheimnis von Jesus Christus und seiner Gemeinde, der wahre Sinn des Lebens, das ist so groß und so wunderbar, dass Gott seinen Engeln dadurch seine Weisheit zeigt. Dass Gott es dir persönlich ermutigt, jederzeit und an jedem Ort zu Gott zu kommen. Und dass dein Leid sowohl einen Sinn als auch ein Ende hat. Amen.